RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 24. März 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Puja Stuti, Sri Unun, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Jokowi übergab den Bürgern von Batam die Gesundheitskarten, Flugkarten und finanziellen Hilfeleistungskarten. Indonesischer Präsident will Galang-Dam-Projekt früher beenden. Indonesien verurteilt den Terrorangriff in London. Französischer Präsident wird Indonesien besuchen. Präsident Jokowi traf sich mit Melinda Gates. Bürgermeister der japanischen Stadt Toyota möchte in Bandung, Technopolis, investieren. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo besichtigte gestern auf der Insel Batam den Bau des Dammes Seigong. Danach übergab er Dutzenden 100 Bürgern von Batam auf der Inselgruppe Provinz Riau die Gesundheitskarten KIS, die Klugkarten KIP und die finanziellen Hilfeleistungskarten. Präsident rief die Bürger auf, die Karten dem Ziel nach zu nutzen. Mit den Klugkarten dürfen die Schüler nur die Schulbedarfe kaufen. Die Regierung werde die Klugkarte zurückziehen, wenn die Schüler die Klugkarten missbrauchen, sagte Präsident weiter. Außerdem erinnerte Präsident daran, die finanziellen Hilfeleistungskarten nicht zu missbrauchen. Die Regierung verteilt den bedürftigen Familien die finanziellen Hilfeleistungskarten, um die nahrhafte Nahrung und die Schulbedarfe für ihre Kinder zu kaufen. Präsident rief die Mutter auf die Wachstumszeit ihrer Kinder zu achten. Dazu müssen sie ihren Kindern die nahrhaften und proteinreichen Nahrung geben. Damit werden ihre Kinder klug sein, sagte Präsident weiter. Präsident Joko Widodo, der Batam besuchte, sagte, er habe gebeten, die Vollendung des Seigong-Staudamms in Galang Batam zu beschleunigen. Dem Plan nach sollte der Damm mit einer Kapazität von 11 Millionen Kubikmeter Wasser bis Ende 2018 fertig gebaut werden. Aber Jokowi sagte, dass der Bau des Dammes Mitte 2018 fertig sein könnte. Der Präsident sagte, bei der Inspektion des Projekts auf der Galang-Insel am Donnerstag, dass er mit dem Bauunternehmer gesprochen hat, dass es Mitte 2018 fertiggestellt werden könnte. Der Bau von dem Seigong-Damm, der eine Produktionskapazität von 400 Litern pro Sekunde haben wird, wird rund 18 Millionen US-Dollar kosten. Er sagte, dass der Bau der Zeit, der im Jahr 2016 begann, rund 35% abgeschlossen ist. Der Minister für öffentliche Arbeiter und Wohnungsbau, Basuki Hadimulyono, der den Präsidenten bei dem Besuch begleitete, sagte, dass der Seigongdamm eine von 49 neuen Dämmen ist, die von der Regierung bis 2019 gebaut werden sollen. Basuki sagte, dass der Damm ein Mündungsdamm sei, da er in einem Flussmündung liegt. Er fügte hinzu, dass der Damm, der voraussichtlich im Jahr 2019 operieren wird, nicht für die Bewässerung gedacht ist, sondern nur für den menschlichen Verkehr. Basuki bemerkte, dass derzeit die Regierung auch andere 16 Dämme baut, die von der vorherigen Regierung geplant wurden. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Armanata Kristiawan Nasir, sagte, dass die indonesische Regierung den Terrorangriff am 22. März 2017 in London, Großbritannien, verurteilt habe. In einer Pressekonferenz am Donnerstag in Jakarta traf Armanata Trauer und Sympathie für den Tod von 4 Opfern in der Vorfall auf die Regierung und das britische Volk. Basierend auf den Informationen, die indonesische Botschaft in London erhalten hat, gibt es bislang keine Berichte über indonesische Opfer des Angriffs. Indonesische Staatsbürger in Großbritannien wurden auch von der indonesischen Botschaft durch die Website gewarnt, um wachsam zu bleiben und, wenn nötig, um die lokale indonesische Botschaft zu kontaktieren. Armanata erklärt weiter, die Terrorangriffe wie der Bombenanschlag in London kann überall passieren. Deshalb wächst Indonesien weiter und kooperiert mit allen Ländern im Kampf gegen Radikalismus und Terrorismus. Indonesien setzt auch weiterhin die Kooperation im Rahmen des interkulturellen und interreligiösen Gesprächs vor. Die indonesische Botschaft beobachtet weiterhin die indonesischen Bürger in London. Der französische Präsident François Hollande wird am 29. März 2017 einen Staatsbesuch in Indonesien machen. Es wird ein historischer Besuch werden, da der letzte Besuch von einem französischen Präsidenten nach Indonesien vor 30 Jahren war. 30 französische Unternehmer werden bei diesem Besuch ihren Präsidenten begleiten. Der Direktor für Europa 1 in dem indonesischen Außenministerium, Dino R. Kusnadi, erklärte gestern in Jakarta vor der Presse, dass der Staatsbesuch vom Präsidenten François Hollande ein Teil seiner Besuche in den südostasiatischen Ländern sei. Die beiden Länder werden durch 2 Deklarationen im Kreativwirtschaft und Maritimbereich stärken, sowie die Verteidigungszusammenarbeit erörtern.
Memang selain pertahanan terkait dengan alutsista, tapi juga menyangkut pada kerjasama yang sudah diadakan dengan Indonesia di bidang
peacekeeping. Neben dem Waffensystem umfasst die Zusammenarbeit auch den Friedensbetrieb. Die Zusammenarbeit bezieht sich auf den Kapazitätsaufbau, wenn unser Friedensbetrieb in französischsprachigen Ländern stattfindet. Die zweite ist die Bekämpfung des Terrorismus. Als ein Land, das im Terrorismus erlebt hatte, werden sich Indonesien und Frankreich auf diesem Gebiet mit den Interessen der beiden Länder teilen.
Sebagai negara yang memang pernah punya pengalaman dalam hal terorisme, tentunya akan dilakukan sharing pengalaman terkait masalahnya ini untuk kepentingan kedua negara.
Dino R. Kusnadi erklärte weiter, dass der französische Präsident im kommenden Besuch von Verteidigungsminister, stellvertretender Minister für Digital und Innovation und Mitgliedern des französischen Parlaments begleitet wird. Die beiden Minister werden auch eine Reihe von Zusammenarbeitsverträgen auf dem Gebiet der nachhaltigen Stadtentwicklung, Forschung, Technologie und Hochschulbildung, Verteidigung, Marine, Fischerei sowie Tourismus unterzeichnen. Der Präsident von Frankreich ist geplant, um der Einführung der kreativen wirtschaftlichen Zusammenarbeit beizuwohnen und das Ministerium für maritime Angelegenheiten und Fischerei zu besuchen, um die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Frankreich im Bereich der Seefahrt zu überprüfen. Darüber hinaus wird ein maritimer indonesisch-französischer Dialog stattfinden. Frankreich ist einer der strategischen Partner von Indonesien. Indonesien und Frankreich haben sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik eine enge Beziehung. Im wirtschaftlichen Bereich ist Frankreich ein Partner von Indonesien in Europa im Kampf für Indonesiens Palmölprodukte. Auf der politischen Seite haben Indonesien und Frankreich die gleichen Prinzipien im Kampf für die palästinensische Unabhängigkeit auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung. Präsident Joko Widodo traf sich am Donnerstag mit dem Co-Vorsitzenden und dem Treuhänder der Bill and Melinda Gates Foundation, Melinda Gates, der das Indonesische Nichtbargeld-Sozialhilfe-Programm ankündigte. Der Leiter des Präsidentensekretariats für das Presse-, Medien- und Informationsbüro, Bey Mahmudin, sagte, dass Melinda Gates mit Präsident Jokowi zusammenkam, bevor Präsident für einen Arbeitsbesuch in der Provinz Riau auf Sumatra ging. Präsident Jokowi wurde bei dem Treffen von dem Koordinationsminister für Wirtschaft, Darmin Nasution, der Finanzministerin Sri Mulyani, dem Staatssekretär Pratikno und der Ministerin für Staatseigene Firmen Rini Sumarno begleitet. Die Frau des Microsoft-Gründers wurde dabei von dem Vorstandsvorsitzenden von BMGF Sue Desmond-Hellmann, dem Leiter dem BMGF-Vertretungsbüro in Südostasien, im Politik- und Regierungsbereich Hari Menon, dem BMGF-Direktor für Finanzdienstleistungen für die Armen Michael Wigan und Maria Dinariati Maris begleitet. Bei der Sitzung, die für 30 Minuten dauerte, erklärte Präsident Jokowi die Verwendung von mehreren Nichtbargeld-Sozialhilfekarten im Land. Der Präsident stellte fest, dass die indonesische Regierung den Schülern und den bedürftigen Familien die Gesundheitskarte, die Klugkarte und die finanzielle Hilfeleistungskarte gebe, die alle darauf abzielen, das Wohlergehen der Menschen und die Entwicklung der Menschenressourcen zu verbessern und auch mit Bankdienstleistungen begonnen zu haben. Melinda lobte das Programm, das sie in den vergangenen Tagen in Indonesien viel gelernt habe und es auch für die Umsetzung in anderen Ländern annehmen kann. Der Bürgermeister von Bandung, Ridwan Kamil, traf sich am Donnerstag im Rathaus der Stadt Bandung mit dem Bürgermeister von der japanischen Stadt Toyota, Toshihiko Ota. Bei dem Treffen erörterten sie den Zusammenarbeitsplan zwischen zwei Städten, der in der Willenserklärung steht. Der Leiter des regionalen Parlaments der Stadt Bandung, Isa Subakja, und das Parlamentsabgeordnete der japanischen Stadt Toyota, Mitsuyoshi, nahmen auch an der Erörterung teil. Ridwan Kamil sagte, die Stadtregierung von Bandung werde bei dieser Zusammenarbeit die Investitionschancen in dem neuen Geschäftszentrum in Bandung, das man meistens Bandung Technopolis nenne, öffnen. Außerdem plant die Stadtregierung Toyota der Stadt Bandung, die Hilfeleistung in Form von einem Elektrizitätsbus und einem Wasserstoffbus zu geben. Es sind die hervorragenden Produkte von der Stadt Toyota. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.101,92 Rupiah. Der Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13.207,37 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.365 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute Bombenanschlag in London zum Thema. Nach dem Terroranschlag in London nimmt die britische Polizei bei Razzien mehrere Personen fest. Sie korrigiert die Zahl der Toten von 5 auf 4. Inzwischen ist auf die Identität des Täters bekannt. Der Mann war vorbestraft. Der Attentäter von London war den britischen Sicherheitsbehörden als mutmaßlicher islamistischer Gewalttäter bekannt. Die britische Polizei hat nach eigenen Angaben weitere Anschläge in London vereitelt. Die einen Tag nach dem Anschlag in London verhafteten Personen wurden alle der Terrorvorbereitung verdächtig, teilte die Polizei mit. Insgesamt hatte die Polizei 8 Verdächtige im Zusammenhang mit dem Anschlag verhaftet. Die Ermittlungen gingen weiter, hieß es. So gäbe es in Wales, Birmingham und London weitere Razzien. Premierministerin Theresa May hatte zuvor erklärt, der Londoner Attentäter habe alleine gehandelt. Die Behörden identifizierten den 52-jährigen Briten Khalid Massoud als Täter. Die Behörden gehen von einem islamistischen Motiv aus. Der Mann galt als radikalisiert. Die Terrormiliz Islamischer Staat reklamierte die Tat für sich. Die Extremistenmiliz Islamischer Staat nahm für sich in Anspruch, den Anschlag verübt zu haben. Dies meldete die ihre nahestehende Nachrichtenagentur AMAK. Allerdings haben die Islamisten in der Vergangenheit die Urheberschaft von Attentaten reklamiert, bei denen die Ermittler zu anderen Ergebnissen kamen. May sah den Mann nicht als Teil eines Netzwerks. Er war eine Randfigur, sagte sie. Er habe nicht zu der Zeit vom Geheimdienst observierten Szene gehört. Er sei Einzeltäter. Nach Polizeiangaben hatte Massoud ein Strafregister, das von Verurteilungen wegen Raubüberfällen, Körperverletzungen, Waffenbesitz bis zu Störung der öffentlichen Ordnung reichte. Zuletzt soll demnach der in Kent geborene Mann in den West Midlands gewohnt haben. Am Donnerstagabend versammelten sich tausende Menschen zu einer Mahnwache für die Opfer am Trafalgar Square. Londons Bürgermeister Sadiq Khan zündete während einer Gedenkzeremonie vor den Stufen der National Gallery Kerzen für die Opfer an. Auch die britische Königin Elisabeth II. Bekundete ihre Anteilnahme. Der UN-Sicherheitsrat gedachte in einer Schweigeminute der Opfer. Der Terror ist weiter unter uns. Er hat, wie es aussieht, an diesem Jahrestag lediglich woanders zugeschlagen. Wer genau hinter der Attacke aus dem Londoner Regierungsviertel steckt, ist zunächst Vermutung. Spätestens seit den Anschlägen von Paris im November 2015 hat die EU den Kampf gegen den Terror zu einer ihrer Prioritäten erhoben. In Brüssel amtiert inzwischen ein eigens mit dem Thema innere Sicherheit betrauter Kommissar. Grenzschutz wird massiv ausgebaut. Eine neue Gesetzgebung soll Gefährder unter Kontrolle bringen und Anschlagspläne durchkreuzen. Doch die Vorstellung, Europa habe bei diesem Übel das Schlimmste hinter sich, ist eine Illusion. Zufall oder Planung, dies ist der Tag, an dem Belgien der Terroranschläge vom 22. März 2016 gedenkt. Die Trauer um die 32 Menschen, die damals am Flughafen Zaventem und in der Metrostation Maelbeek getötet wurden, ist längst nicht überwunden. Aber man hat sich an die Patrouillen aus 2 oder 3 Soldaten gewöhnt, die mit Maschinenpistolen durch die Innenstadt streifen. Terrorismus kann nicht geduldet werden. Terror ist eine schreckliche Handlung und nimmt oft viele unschuldige Opfer. Was auch immer der Grund ist, der Terrorismus kann nicht gerechtfertigt werden. So behaupten die Führer der Welt, dass der Terrorakt gemeinsam angesprochen und angegangen werden muss. Es muss gemeinsame Anstrengungen zur Überwindung der Terroraktionen geben. Wenn der Terroranschlag in London am Mittwoch auftrat, könnten nächste Angriffe überall passieren. Soweit Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörer und Hörer des Thema Indonesien, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf Ereignisse vom 24. März. Wir beginnen mit dem 24. März 1946, an dem ein großes Feuer in Bandung oder Bandung Lautan Api in der Provinz West Java ausbrach. Innerhalb von 7 Stunden hatten kurz davor etwa 200.000 Einwohner von Bandung ihre Häuser verlassen und waren in die Berge geflüchtet. Es solle damit verhindert werden, dass die Alliierten und die niederländischen Truppen der NICA die Stadt Bandung als militärisches, strategisches Hauptquartier im indonesischen Unabhängigkeitskrieg nutzen würden. Die Entscheidung zur Verbrennung der Stadt Bandung wurde durch die Versammlung der Union des Kampfes Priangan MP3 in Gegenwart aller Befehlshaber der Republik Indonesien am 24. März 1946 erreicht. Oberst Abdel Haris Nasution als Kommandant der Abteilung 3 TRI veröffentlichte das Ergebnis der Sitzung und ordnete die Evakuierung der Stadt Bandung an. Am selben Tag verließ die Bevölkerung von Bandung die Stadt Bandung und man begann mit der systematischen Verbrennung der Stadt am Abend. Wir kommen nun zum 24. März, dem Welttuberkulose-Tag. Die Tuberkulose oder TBC ist eine ansteckende durch die Bakterie Mycobacterium tuberkulosis verursachte Krankheit. Die Krankheit betrifft meist die Lungen, kann aber auch andere Organe angreifen und von Mensch zu Mensch angesteckt werden. Sie ist eine der ältesten bekannten Krankheiten der Menschheit. Durch die richtige Therapie kann Tuberkulose, welche auf Medikament empfindlich reagiert, praktisch vollkommen ausgeheilt werden. Ohne Behandlung von Tuberkulose zum Tod. Die Welt feiert der 24. März als der Tuberkulose-Tag, da Robert Koch am 24. März 1882 in Berlin das Ergebnis über die Studie über die von ihm entdeckte Ursache der Tuberkulose veröffentlichte. Enden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 24. März 1989, an dem der Öltanker Exxon Valdez mehr als 11 Millionen Ölgallonen in den Gewässern von Prince William Sound, Alaska, verlor. Die zuvor genannte war am Black Reef, Alaska, gestrandet. Der Kapitän dieses Öltankers war Joseph Hazelwood, auf dem Weg nach Long Beach, Kalifornien, fahren. Dieses Ereignis rangiert als die zweite der schlimmsten Tragödien für Meeresverschmutzung durch Öl in der Geschichte der Vereinigten Staaten und auf der 54. weltweit. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören. Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung im Blickpunkt zum Thema Indonesien und Japan stärken Zusammenarbeit im Sektor Klein- und mittelständischer Unternehmen. Der indonesische Industrieminister Erlangga Hartarto gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass Indonesien und Japan die Zusammenarbeit im Sektor Klein- und mittelständischer Industrien stärken könnten. Zu diesem Zweck arbeitet Indonesien mit der japanischen Außenhandelsorganisation JETRO zusammen, die Investoren der größten Unternehmen Japans anzulocken sowie klein- und mittelständische Unternehmer Japans zu fördern, um mit den nationalen Unternehmen zu kooperieren. Das sagte Erlangga Hartarto vorgestern in Jakarta nach dem Treffen mit dem indonesischen Botschafter in Japan, Arifin Tasrif. Laut dem Industrieminister stimme diese Zusammenarbeit mit den Prioritätsprogrammen von Präsident Joko Widodo im Jahre 2017 in der Verteilung des Aufbaus und der nationalen Wohlfahrt überein. Sie wird auch mit dem Inhalt des Gesetzes Nummer 3 von 2014 über die Industrie gefordert. Die Stärkung der Zusammenarbeit mit Japan diene dazu, die Rolle klein- und mittelständischer Unternehmer, die einen großen Beitrag für die nationale Wirtschaft leisteten, zu fördern. Der Minister fuhr fort, dass klein- und mittelständische Unternehmen jährlich die nationale Wirtschaft signifikant ankurbeln könnten. Sie spielten auch einige wichtige Rolle in der Aufnahme der inländischen Arbeitskräfte. Im Jahre 2017 steigerte sich die Zahl der Arbeitskräfte im Sektor klein- und mittelständischer Unternehmen auf 400.000 Personen. Die Zahl klein- und mittelständischer Unternehmen werde sich in diesem Jahr um 182.000 erhöhen. Dadurch betrage die Zahl klein- und mittelständischer Unternehmen in diesem Jahr 4,03 Millionen und steige von 3,85% auf 4,03%, erklärte der Industrieminister weiter. Erlange Hartarto erklärte weiter, das Industrieministerium setze sich zum Ziel, 5.000 neue Unternehmen zu schaffen und in diesem Jahr 1.200 Zentren für klein- und mittelständische Unternehmen zu schaffen, um 20.000 neue Unternehmen bis 2017 zu realisieren. Der Industrieminister hofft, dass der indonesische Botschafter in Japan den japanischen Investoren die Industrieinvestitionschancen in Indonesien, wie unter anderem durch Ersatz, Teilzulieferung, Verpackung, Textilien und Animation vorstellen könnte. Diese Sektoren seien mit dem Geschäft der Klein- und Mittelständischen Unternehmen verbunden, so Erlange Hartarto. Neben der Besprechung über die Investitionsmöglichkeiten Indonesiens und Japan forderte Erlange Hartarto auch Japan auf, die Zusammenarbeit im Bereich der industriellen Berufsausbildung zu stärken. Die Stimme mit der Empfehlung des indonesischen Präsidenten Joko Widodo, der Denbo, der nationalen Industrie, die konkurrenzfähige industrielle Arbeitskräfte benötige, in den Vordergrund stelle. Das Industrieministerium unterzeichnete gemeinsam mit vier anderen Ministerien den Vertrag gegenseitigen Verständnisses, um die industrielle Berufsausbildung in Indonesien zu entwickeln. Durch diesen Kooperationsvertrag werde Indonesien in der Durchführung des Fortbildungsprogramms, Lehrlingsprogramms und Zertifizierungsprogramms der Arbeitskräfte zusammenarbeiten. Dies diene dazu, die Konkurrenzleistungsfähigkeit der indonesischen Arbeitskräfte zu verbessern. Inzwischen sagte der indonesische Botschafter in Japan Arifin Tasrif, dass die diplomatischen Beziehungen beider Länder verstärkt werden sollten, da sie strategische Partner seien. Außerdem wurden Japan und Indonesien die 60-jährigen diplomatischen Beziehungen feiern. Dieser Moment sei gut, um die strategische Zusammenarbeit im Wirtschaftssektor, vor allem Industriesektor, zu intensivieren. Zuvor sagte der Exekutiv-Vizepräsident der japanischen Außenhandelsorganisation JETRO, Yuri Sato, dass japanische Investoren Informationen über die Entwicklung der Industrie in Indonesien bräuchten. Sato gab zu, er freue sich über Informationen vom Industrieminister über den Bedarf der Investition im Industriesektor, vor allem von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Er werde den japanischen Unternehmen diese Informationen weiter vermitteln. Dies werde vor allem vom Programm des indonesischen Industrieministeriums gefordert, dass die Datenbank Klein- und mittelständischer Unternehmer auf digitaler Technologiebasis entwickle. Dem Botschafter zufolge betrug die japanische Investition in Indonesien bis September letzten Jahres 59,8 Trillionen Rupiah oder 498 Milliarden US-Dollar. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Nun laden wir Sie dazu ein, den Strand von Tanjung Baru in West Java zu besuchen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung über Livestreaming in voi.co.id hören. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Tourismusagentur Agoda International Indonesia hat eine Vergleichsforschung über die Daten des einheimischen Touristenwachstums im Kreis der indonesischen Touristen im Jahr 2015 und 2016 durchgeführt. Nach dem Forschungsergebnis gehören dazu zwei Gebiete in West Java, Karawang und Cikarang, zu den 10 bekannten Touristenzielen in Indonesien. Der Grund dafür ist, dass Karawang einige Naturtouristenziele hat, die nun im Trend im Kreis der indonesischen Touristen stehen. Die indonesischen Touristen mögen Urlaub im Angesicht der Natur. In Karawang gibt es einige sehenswerte Strände und Wasserfälle, Seen und so weiter, wie den Strand von Paki und Tanjung Baru, den Cikole See, den Kamojang See, den Kalimati See und den Bandung Wasserfall. Diesmal besuchen wir einen der touristischen Anziehungspunkte in Karawang, nämlich den Strand von Tanjung Baru. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Strand von Tanjung Baru liegt auf der Halbinsel zwischen dem Bezirk Subang und dem Bezirk Karawang im Dorf Pasir Jaya im Distrik Cimalaya, Kulon und etwa 45 km von der Hauptstadt des Bezirks entfernt. Zum Eintritt des Strandes muss man ein Parkticket in Höhe von ₹10.000 für ein Motorrad und ₹15.000 für ein Auto bezahlen. Dieser Strand ist 5 bis 10 Hektar groß. Er ist ein Lieblingsort für die Touristen wegen der Schönheit. Nicht nur die Lokalen, sondern auch ausländische Touristen besuchen ihn gern. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man am Strand ankommt, entdeckt man, dass das Meerwasser schmutzig aussieht und viel Schlammsediment in Teilen des Strandes vorhanden sind. Das liegt daran, dass früher ein Mangrovenwaldgebiet dort war. Am Strand kann man die schöne Strandlandschaft sehen, schwimmen und auf sauberem Sand spielen. Darüber hinaus kann man auch ein Fischerboot mieten, um das blaue Wasser vor Ort zu genießen. Es gibt auch einen Markt oder Fischer, die direkt den Besuchern ihre gefangenen Fische verkaufen. Am Nachmittag sollten Sie nicht sofort zurückgehen, da man hier den Sonnenuntergang sehen kann. Thank you.
Liebe Hörerinnen und Hörer, verschiedene Einrichtungen am Strand von Tanjung Baru, Wigashöfe, Buden, Unterhaltungsbühnen und so weiter sind vorhanden. Die dortigen Gasthöfe sind gut gepflegt, entspannend und preislich sehr günstig. Auch Badezimmer sind vorhanden. Am Strand befinden sich viele Buden, die traditionelle Speise anbieten. Hier kann man Meeresfrüchte wie gegrillte Fische und auch die Spezialitäten aus Karawang zu sich nehmen. Am Strand entlang gibt es auch Unterhaltungsbühnen, die interessante Unterhaltung am Wochenende vorführen. Darüber hinaus kann man eine Weste oder einen Rettungsring sowie traditionelle Boote mieten, wenn sie in das Meer hinausfahren möchten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wunderbares Indonesien von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Behörden Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über Speisen der Wasserressourcen aus Abwasser. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, seit 1922 haben sich die Vereinten Nationen den 22. März als den Weltwassertag gesetzt. Die Bezeichnung hat das Ziel, Informationen zu verbreiten und das Bewusstsein und Interesse der Weltgemeinschaft über die Bedeutung des Wassers für das Leben zu erhöhen. Im Jahr 2017 ist das Thema des Weltwassertages, das von der Vereinten Nationen festgelegt wird, das Abwasser. Abwasser ist abgelassene Restwasser und kommt aus Haushalten, der Industrie und anderen öffentlichen Plätzen. Diese enthalten im Allgemeinen Zutaten oder Stoffe, die für die menschliche Gesundheit schädlich sein können und stören die Umwelt. Opwol es ras wasser, salah diulang. Opwol es res wasser is the menge des abwasser grows, well etwa 80% des wasser for the activities des taglichen Menschen verwendet werden und in einem Zustand versetzt werden, der bereits versmut is. Schließlich fließt das Abwasser in Flüsse und Meere, die eine Quelle von Wasser für das menschliche Leben sind. Daher sollte das Abwasser ordnungsgemäß verwaltet oder bearbeitet werden. Die Abwasserverhandlung hat das Ziel, die Umwelt aus der Abwasserverschmutzung zu schützen. Tatsächlich hat die Umwelt selbst eine große Fähigkeit um die Störungen wegen der Abwasserbelastung. Doch die Natur hat eine begrenzte Kapazität, so dass das Abwasser vor der Entsorgung behandelt werden muss. Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt mehrere Möglichkeiten, das Abwasser zu behandeln, einschließlich der Verwendung durch Oxidation in Wasserbecken. Die Verarbeitung dabei ist die Verwendung von Sonnenlicht, Bakterien und Sauerstoff als Teil des natürlichen Reinigungsprozesses. Dann gibt es auch die Nutzung durch Bewässerung, wobei offene Gräben gegraben werden, sodass das Wasser den Boden durchdringen kann. Unter bestimmten Umständen kann das Abwasser auch für die Befruchtung fungieren. Es kommt dann auch Haushalten, Unternehmen mit Milchvieh, Schlachthäusern und so weiter. Die Abwasser enthalten organische Substanzen und genug Protein, was von Pflanzen benötigt wird. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Dieses Mal möchten wir Ihnen einige Dangdutlieder vorstellen, die von Saskia Gotik gesungen werden. Liebe Zuhörer, Gotik ist die Abkürzung von Goyang Itik oder auf Deutsch Entertanz. Es ist eine typische Dangdut-Sängerin von Saskia Gotik. Saskia Gotik hat ihr vollständiger Name Surkiani. Jetzt ist sie als die bekannte Dangdut-Sängerin in Indonesien, weil ihre Lieder in den indonesischen Dangdut-Liebhabern sehr beliebt sind. Ein Lied hat den Titel Tarik Selimut oder Decke ziehen. Gute Unterhaltung. Jurer, Sirten Grade Tarik Selimut von Saskia Gotik. Sie wurde im Jahre 1990 geboren. Durch ihren typischen Tanz ist sie immer populärer. In den indischen Dangdut-Gesellschaften sind nicht nur ihre Stimme, sondern auch ihre typische Vorführung genießen. Bis heute hat sie einige Single aufgenommen. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Saskia Gotik. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm Musik Regenbogen noch hören, indem wir Ihnen einige Dangdut-Lieder von Saskia Gotik vorstellen. Nachdem sie den Erfolg als Dangdut-Sängerin erreicht hat, ist sie als Moderator im Fernsehen und Fernsehschauspielerin. Sie ernsthaft in ihrer Musikkarriere. Dadurch entschied sie sich nicht, um weiter zu studieren. Liebe Zuhörer, zum Schluss hören Sie ein Lied von Saskia Gotik mit dem Titel Ajari Aku Tuhan. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.